Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Andrei Zanto, hallo. 3 Wochen liegt der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny nun in der Berliner Charité. Die Nachrichten aus Sibirien heute von seinem Wahlkampfstab in Tomsk dürften ihn aufheitern.
Die meisten Kandidaten, die wir durch das Smart Voting unterstützt haben, werden in den Stadtrat einziehen.
Auch einige Mitarbeiter von Nawalny sitzen künftig im Stadtparlament von Tomsk. Damit verliert Putins Kreml-Partei Geeintes Russland hier die absolute Mehrheit. Ein Achtungserfolg für den Oppositionspolitiker und Korruptionsaufklärer. War Nawalny doch im Wahlkampf extra dorthin gereist, um dann auf dem Rückflug nach Moskau ins Koma zu fallen? Ein Anschlag war das, meint der russische Oppositionspolitiker Lev Schlossberg.
Ich vermute, dass Alexei Nawalny eine hinreichend große Zahl, milde gesagt, von Gegnern hat. Leute, die wollen, dass er seine Tätigkeit beendet, die durch seine Recherchen persönlichen Schaden davongetragen haben. Ich denke, dass die Leute, die diesen Anschlag organisiert haben, mit Genehmigung handelten. Das Level dieser Genehmigungen ist uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt.
Unbekannt, aber es deutet schon viel auf Geheimdienstkreise hin. Wer sonst hat Zugriff auf das Nervengift Novichok, das die Berliner Charité bei Nawalny diagnostiziert hat? Und heute übrigens noch weitere Labore in Frankreich und Schweden ebenso. Die Beweislast ist also erdrückend. Aus diesem Grund wollen wir über Russlands Geheimdienste sprechen, gegen wen sie vorgehen, wie und mit welchen Folgen. Zunächst zeigte uns Gesine Dornblüt, unsere Russland-Korrespondentin, das Bild, das in der russischen Öffentlichkeit gezeichnet wird.
Als vor einer Woche bekannt wurde, dass der russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny in der Charité in Berlin aus dem Koma geholt worden war, brachte der staatliche russische Fernsehkanal WGTRK noch am selben Tag ein Interview mit einem Mann, der angeblich vor Jahren an der Entwicklung des Giftstoffs Novichok beteiligt war. Leonid Rink erklärte, die Tatsache, dass es Alexei Nawalny besser gehe, belege, dass kein Novichok im Spiel gewesen sein könne.
Wenn es Novichok gewesen wäre, wäre er schon längst tot.
Russlands Chefpropagandist Dmitri Kiselyov erklärte in seiner wöchentlichen Sendung Vesti Nedjeli,
die russischen Ärzte in Omsk haben im Blut, im Urin und auf der Haut Nawalnys keinerlei Giftstoffe entdeckt. Die Diagnose in Omsk lautete ein stark gestiegener Blutzuckerspiegel aufgrund akuter Stoffwechselstörungen.
In den letzten Wochen hat Russland viele teils widersprüchliche Erklärungen für die Erkrankung Nawalnys gestreut. Der russische Geheimdienst kommt dabei nicht vor. Am Tag nach Nawalnys Vergiftung schrieb das Massenblatt Moskowski Komsomolets, Nawalny sei in Sibirien auf Schritt und Tritt beschattet worden. Von Polizisten und Angehörigen der Verteidigungs- und Sicherheitsorgane. Das Wort Geheimdienst fehlt in dem Artikel, aber jeder weiß, was gemeint ist. Der Oppositionspolitiker Ilja Jaschin hat eine Anfrage an den Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB geschickt, auf welcher Grundlage Nawalny beschattet wurde. Jaschin räumt selbst ein, dass seine Anfrage eher symbolischen Charakter habe, denn er sei überzeugt, dass der FSB den Anschlag auf Nawalny ausgeführt habe, im Auftrag von Präsident Putin. Die russischen Geheimdienste, es sind mehrere, werden in Russland einmal im Jahr am 19. Dezember öffentlich gefeiert. Gewöhnlich spricht Präsident Putin an diesem Tag zu den Mitarbeitern. Das Staatsfernsehen überträgt.
Sehr geehrte Kameraden, liebe Veteranen, wir ehren heute Menschen, die diese schwere, aber für unseren Staat und unsere Gesellschaft äußerst wichtige Arbeit gewählt haben.
Putin steht an diesem Feiertag meist auf einer Bühne vor einem schweren Vorhang in den Farben der russischen Flagge. Putin kommt selbst aus dem Geheimdienst und in seiner offiziellen Biografie heißt es, er habe schon als Junge von dieser Karriere geträumt. Das war noch in der Sowjetunion, der FSB hieß damals noch KGB. Im Saal sitzen Männer und Frauen in dunklen Anzügen auf blauen Polsterstühlen. Einige tragen Schulterklappen.
Es ist angenehm, in diesem Saal auch unsere verehrten Veteranen zu sehen. Für sie waren und sind Pflichtgefühl und Heimatliebe die höchsten Werte. Ich bin überzeugt, die heutigen und künftigen Generationen werden die Traditionen der Veteranen bewahren und würdig weiterentwickeln.
Der russische Geheimdienst hat nie mit den Traditionen seiner sowjetischen Vorgängerorganisationen gebrochen. In den russischen Strafkolonien zum Beispiel stehen bis heute Gedenksteine mit Hammer und Sichel, Schild und Schwert. Das waren schon die Insignien des NKWD, des nach der Oktoberrevolution 1917 gegründeten Innenministeriums der Sowjetunion und seiner Geheimpolizei. Der NKWD ist für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich. Ehemalige des sowjetischen Geheimdienstes haben heute in Russland Schlüsselpositionen inne. Ehemalige hochrangige Angehörige des Militär- und Sicherheitsapparates sitzen im Management der staatlich kontrollierten Gas- und Ölkonzerne. Überläufer hingegen müssen Rache fürchten. Dafür ist der GRU zuständig, die Hauptverwaltung für Aufklärung, der militärische Nachrichtendienst Russlands. Er hat seit der Sowjetzeit nicht mal den Namen gewechselt. Zwei Agenten des GRU sollen 2018 den Mordanschlag auf den ehemaligen Mitarbeiter Sergei Skripal und dessen Tochter im britischen Salisbury verübt haben. Das Gift Novichok. Britische und russische Investigativjournalisten identifizierten zwei Tatverdächtige. Die beiden gaben daraufhin dem russischen Propagandasender RT ein Interview und machten sich zum Gespött der Zuschauer. Gekleidet in einfache Pullover und schlecht rasiert, kauern die Männer auf ihren Drehstühlen. Sie seien rein zufällig am Tag des Anschlags in Salisbury gewesen.
Unsere Freunde raten uns seit langem, diese schöne Stadt zu besuchen. Es gibt dort eine berühmte Kathedrale. Sie ist in ganz Europa, ja sogar in der ganzen Welt berühmt, wegen ihres 123 Meter hohen Turms.
Die russische Regierung bestreitet bis heute jede Verstrickung russischer Geheimdienste in den Mordanschlag auf Skripal und seine Tochter, genau wie im Fall Nawalny und in allen anderen Fällen.
Gesine Dornblüt mit dem Blick in die öffentlichen Diskussionen über die Geheimdienste in Russland. Wie sich deren Methoden anfühlen, hat Thomas Franke ganz persönlich erlebt. Er arbeitet seit Jahrzehnten als Reporter in Russland. Und als Sie dann eines Abends nach Hause kamen, Herr Franke, war in einem Pappaufsteller in Ihrer Wohnung ein Loch. Was ist da passiert?
Es waren drei Löcher sogar. Also wir haben ich habe lange in Moskau gewohnt und wir haben so eine Silhouette aus Pappe in Schwarz-Weiß. Das ist Franz Kafka, wenn man da genauer hinguckt. Und wir kamen aus dem Urlaub und diese Kafka-Figur hatte drei Löcher in der Stirn. Und wir waren es nicht, die Putzfrau war es nicht, insofern kann es nur jemand gewesen sein, der in der Wohnung war.
Solche Beobachtungen, dass jemand in der eigenen Wohnung war, die gibt es häufiger, haben Sie mir erzählt, auch bei Kolleginnen.
Ja, wir waren auch darauf vorbereitet, dass sowas passiert. Insofern waren wir nicht mal überrascht. Also man muss sich klar sein, wenn man in eine Stadt wie Moskau zieht, dass sowas passiert. Also eine Kollegin vom WDR, Christina Nagel, die Hörer werden die wahrscheinlich kennen, die hatte Schuhe, die sie lange nicht getragen hat. Und eines Tages entdeckte sie, da ist so Vogelmist drauf. Dabei standen die Schuhe bei ihr neben der Wohnungstür im Hausflur. Auch spannend war, wir haben im Deutschlandradio-Büro versucht, Interviews aufzuzeichnen und es gab nur ganz wenige Orte, an denen man kein Elektrosirren in der Luft hatte. Das Haus stammt aus der Stalinzeit. Wir gehen davon, und es ist voller Diplomaten und Journalisten, wir gehen davon aus, dass es komplett überwacht ist. Eine Tänzerin vom Bolschoi-Theater, die ich mal porträtiert habe, hat mir in einem dieser großen Stalin-Hochhäuser, sind wir ins Treppenhaus gegangen und da guckte so eine Membran aus dem abgeplatzten Putz. Eine richtige Mikrofonmembran.
Ist denn dieses Spiel mit den Nerven von Journalisten Arbeit des FSB oder was vermuten Sie dahinter?
Ja, man kann ja nur vermuten, aber ich gehe mal davon aus, dass es der Inlandsgeheimdienst ist, der einem hier klar machen will, Kuckuck, wir sind da, ja, wir haben euch, wir können alles kriegen, was ihr wollt. Wir hatten sowas übrigens auch schon mal in Berlin. Kamen wir auch aus dem Urlaub, Badezimmerfenster war auf, eine Pfütze vor dem Fenster. Es hatte wohl geregnet und unterm Schreibtisch Abdrücke von großen Männerschuhen sandig. Die konnten nicht von uns stammen. Es fehlte aber nie etwas.
Sie haben diese Erfahrung schon sehr lange gemacht, seit Anfang der 90er Jahre. Da waren Sie das erste Mal in Russland. Wie haben Sie damals in den 90er Jahren die Arbeit der Geheimdienste der russischen wahrgenommen?
Ja, als ich das erste Mal in Russland war, war im Winter 92, 93. Es war unglaublich kalt. Wir waren in Petersburg und ein russischer Kollege fragte uns, ob wir mitkommen möchten. Er hätte einen Termin mit Rechtsextremen, die würden ihn nicht ernst nehmen, aber Deutsche fänden die toll, weil Hitler ja die Juden umgebracht habe. Und dann sind wir mit ihm dahin Und es war ganz, ganz surreal. Wir sind dann irgendwie durch so ein Fabrikgelände, Kulturraum, da stand noch was zum Feiertag der großen Oktoberrevolution und so. Und dann waren wir in so einem hinteren Verschlag, fast hinten über den Hof. Und da warteten drei Typen auf uns, ein Atomphysiker, ein junger Milizoffizier, der in der Zeit Söldner für den Krieg in Jugoslawien, für die Serben ausgebildet hat. Und ein Dichter, das war der Parteivorsitzende. Und dann war da noch ein Vierter. Und dann haben wir gesagt, na, und wer ist das? Will der sich auch mal vorstellen? Dann haben die gesagt, ach, das ist unser Mann vom KGB, den müssen Sie gar nicht ernst nehmen, der ist immer da. Und so war das in den 90ern. Also der Geheimdienst war ein bisschen eine Lachnummer. Man ist ihnen immer mal begegnet. Man hat gesagt, ach, hallo, schön, dass wir auch da sind. Und hat eigentlich gemacht, was man will. Und der KGB spielte keine Rolle, der Geheimdienst. Die sind erst in der Zeit von Putin, der ja aus dem Geheimdienst kommt, wieder wirklich stark geworden.
Was hat sich denn mit Putin verändert?
Na, sie sind organisierter, sie sind wieder da, sie sind durchfinanziert, sie werden geehrt, sie werden gefeiert. Das reicht, oder? Vor allen Dingen die Finanzierung und die Organisation.
Und rückblickend.
Aber interessant ist etwas anderes noch, wenn ich unterbrechen darf, ja. Interessant ist etwas anderes noch, und zwar haben wir, als wir nach Moskau zogen, das war 2012 im Januar, die Putzfrau im Büro gewechselt. Und nach kurzer Zeit sind wir davon ausgegangen, dass sie auch für den Geheimdienst arbeitet. Und das war auch gar kein Geheimnis, weil man kommt da nicht drum rum. Also die hat das auch nicht als etwas Schlechtes empfunden. Wir haben mal in einer Straßenumfrage gesagt, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich arbeite für den KGB.
Ja. Ist es denn rückblickend auf Ihre Zeit der Berichterstattung in und aus Russland so gewesen, dass die Arbeit der Geheimdienste Ihre Arbeit beeinflusst oder verändert hat, dass man anders rangeht?
Nein, das nicht. Am besten ist ignorieren, ne? Also bei Geheimdienste mögen nicht, wenn man drüber redet, wie wir das gerade tun. Und sie mögen nicht und sie wollen, dass man das Verhalten ändert. Und genau das darf man nicht, sich nicht konspirativ verhalten, dann macht man Fehler und nicht auf Zusammenarbeitsangebote eingehen oder so. Das schon gar nicht, ja, finde ich, geht gar nicht. Aber allein die Tatsache, dass wir jetzt so ausführlich darüber reden und ihnen quasi alles zutrauen, ist ja ein Erfolg der Geheimdienste.
Soweit die Erfahrung von Thomas Franke als ausländischer Journalist in Russland. Und weiter mit der Sicht eines Oppositionellen in Moskau. Mit ihm telefoniert hat Annette Kammerer.
Lev Ponomarev ist einer der ältesten Menschenrechtsaktivisten Russlands. Vor einigen Tagen ist er 79 Jahre alt geworden.
Hallo.
Da, здравствуйте.
Dass sich die Leitung nach Russland erst nach einigen Ausfällen einruckelt, nimmt er mit Humor.
Nicht nur hier in Russland gibt es also so komische Ausfälle, auch in Deutschland. Und das in einer Demokratie.
Lev Ponomarev gilt als einer der wichtigsten Menschenrechtsaktivisten Russlands, arbeitete auch für die Moskauer Helsinki-Gruppe.
Zum ersten Mal mit den Geheimdiensten in Kontakt gekommen bin ich in der Sowjetunion. Damals saß ich in einem Flugzeug und habe die Frau des Gründers der Moskauer Helsinki-Gruppe begleitet. Einfach nur begleitet. Menschenrechtsaktivist war ich damals noch nicht.
Ну вот тогда первый раз познакомился.
1986 oder 85 war das. Wir hatten keine Sitzplätze nebeneinander bekommen und fragten im Flugzeug dann einen Mann, ob wir nicht tauschen könnten. Dieser sagte nein und ich meinte, aber mein Platz ist doch gar nicht schlechter als Ihre. Bis er mir dann irgendwann grob den Mund verbot. Nein, ich sitze hier. Später haben wir ihn dann zufällig im Gebäude des Inlandsgeheimdienstes FSB gesehen, wo wir ein Papier für unsere Weiterreise brauchten. Da wussten wir, der saß nicht zufällig da. Wir werden auf Schritt und Tritt überwacht.
Der 79-Jährige ist eigentlich promovierter Physiker, war Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde Lev Ponomarev dann Abgeordneter der Duma des russischen Parlaments und gründete 1997 seine noch heute bestehende Menschenrechtsorganisation Saprava Tscheljaka für Menschenrechte.
Heute ist der KGB faktisch an der Macht. Also ich meine, wirklich jetzt. Da muss man ja nur den Präsidenten anschauen, der früher beim KGB war. Ich denke sogar, dass KGB und FSB heute mehr Macht haben als der Präsident selbst. Warum? weil sie einfach überall sind. In jeder Organisation sind FSB-Reserveoffiziere eingeschleust. Das heißt, niemand weiß, dass ihr Gehalt in Wirklichkeit vom Inlandsgeheimdienst FSB bezahlt wird. Sie kontrollieren einfach das ganze öffentliche Leben dieses Landes.
2012 registrierte das russische Justizministerium die Menschenrechtsorganisation von Lev Ponomarev dann als ausländischen Agenten. Einige Jahre später verbot ein Gericht sie ganz. Heute funktioniert die Organisation unter anderem Namen, ohne offiziell registriert zu sein.
Unser Land wird immer faschistischer, mit einem totalitären Vorgehen.
Mal wurden Lev Ponomarev die Autoreifen zerstochen, mal schmissen Störenfriede auf der Pressekonferenz seiner Organisation Eier auf Anwesende. 2009 wird der Menschenrechtsaktivist dann vor seinem Haus zusammengeschlagen.
Ich bin im Auto nach Hause gefahren, will gerade aussteigen, als mich ein junger Mann mit einer Handbewegung fragt, ob ich eine Zigarette hätte. Ich sagte, dass ich nicht rauchen würde. Bin kurz abgelenkt und schon werde ich auf den Boden geworfen und getreten. Ich schreie laut und zum Glück kommt jemand mir zur Hilfe. Einmal habe ich den Inlandsgeheimdienst FSB angerufen und gesagt, Freunde, wenn mir etwas passiert, seid ihr dran schuld, weil ihr schlecht auf mich aufgepasst habt.
Ironie, weil er ständig überwacht wird. Wer Lev Ponomarev angegriffen hat, wurde nie geklärt. Heute vermutet er, ein Abgeordneter der Duma hätte den Auftrag gegeben, nicht der Inlandsgeheimdienst. Doch Beweise hat der Menschenrechtsaktivist keine. Dreimal stellte die Polizei die Ermittlungen in seinem Fall ein. Eine nicht geklärte Verantwortlichkeit sieht er auch im Fall Nawalny.
Jetzt im Fall Alexei Nawalny ist überhaupt nicht gesagt, dass Putin selbst den Auftrag gegeben hat. Solche Dinge verselbstständigen sich. Der Inlandsgeheimdienst ist wie ein brauner Schimmel. Er ist unten, oben, überall. Und das ist das Schlimmste für das Land. Dieser Prozess ist nicht kontrollierbar. Diese Leute sind überall und machen das, was sie für ihre Pflicht halten. Das ist gefährlich, nicht zuletzt sogar für die Regierung selbst.
Und trotzdem würde der Oppositionelle nicht sagen, dass er Angst im Alltag hat.
Die meisten Aktivisten oder Oppositionelle denken darüber nicht konkret nach. Im Hinterkopf ist die Angst, aber ich denke da nicht die ganze Zeit darüber nach. Ich habe mich daran gewöhnt.
Wenig später ist er auch schon auf einer anderen Leitung. Lev Ponomarev hat genug geredet. Der 79-Jährige muss wieder an die Arbeit.
Zum Ende der Weltzeit wollen wir jetzt mit Wolfgang Krieger sprechen, Historiker von der Universität Marburg. Er hat sich sehr viel mit Geheimdiensten auch international beschäftigt. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob er auch durch Ereignisse aus der Vergangenheit, also zum Beispiel der Mord am Oppositionspolitiker Nemtsov oder dem Mordversuch am Überläufer Skripal, denkt, dass Nawalny Opfer des russischen Geheimdienstes geworden ist.
Naja, darauf deutet schon einiges hin. Also das Gift, das ist Novichok, das verwendet wurde, ist ja nicht frei verkäuflich. Das können Sie nicht in der Apotheke oder in der Drogerie kaufen, sondern das ist hergestellt in ehemals sowjetischen Militärlabors. Und es dürften eigentlich nur Leute aus dem Regierungsapparat, sage ich mal, oder aus dem Staatsapparat Zugriff auf dieses Gift haben. Und das ist wahrscheinlich auch eine Message, denn wenn man nur Herrn Nawalny hätte ums Leben bringen wollen, dann hätte es natürlich sehr viel einfachere Möglichkeiten gegeben. Aber man hat, glaube ich, ganz bewusst dieses Novichok gewählt, um eben diese Verbindung zu staatlichen Stellen, staatlichen Sicherheitsbehörden sichtbar zu machen.
Novichok, dieses Nervengift, wurde in den 70er Jahren in der Sowjetunion entwickelt. Mit welchem Ziel und gegen wen?
Das wurde damals entwickelt im Rahmen von Waffenentwicklungen ohne ein bestimmtes Ziel. Allerdings hat man die Entwicklung dann kaschieren müssen, weil es zu einem internationalen Abkommen über das Verbot von biologischen Waffen und dann einige Zeit später von chemischen Waffen kam. Am Ende der Sowjetunion hat Generalsekretär Gorbatschow öffentlich festgestellt, die Labors seien geschlossen worden und das ganze Programm beendet worden. Das stimmte aber nicht, das hat man ihm wohl verheimlicht. Und so ist diese Aktivität noch ein Stück weitergelaufen und der Stoff ist also mutmaßlich noch vorhanden in irgendwelchen Militärlabors.
Und er wurde offenbar ja auch weiterentwickelt. Es gibt verschiedene Formen von diesem Novichok. Nach dem Kalten Krieg, Zerfall der Sowjetunion, wie überstehen denn Russlands Geheimdienste diese Transformationsphase?
Ja, es passiert etwas Erstaunliches. An der Oberfläche werden die Geheimdienste aufgeteilt, also das KGB, das ehemalige KGB wird aufgeteilt in zwei Dienste, einen Inlandsdienst und einen Auslandsdienst. Und angeblich werden sie reformiert. Sie werden auch einer parlamentarischen Kontrolle überstellt. Also bis heute gibt es dort einen Ausschuss in der Duma, der sich damit beschäftigt. Aber in der Realität bleibt das Personal das gleiche und bleiben im Grunde genommen auch die Methoden und die innere Ausrichtung die gleiche. Ja, man könnte sogar sagen, dass die russischen Geheimdienste im postsowjetischen Staat eine größere Rolle spielen als im sowjetischen Staat, dass sie also eine stärkere Machtposition haben.
Wie würden Sie denn die Philosophie beschreiben, das Gedankengut, das da weiterhin herrscht, aus diesen 70er, 80er Jahren bis heute?
Nun, das Gedankengut ist also international gesprochen, Russland ist eine Weltmacht, muss sich verteidigen, ist ein Imperium, man muss an dem Imperium festhalten. Im Inneren ist es die Vorstellung, die im KGB und vorher schon in der ganzen Sowjetzeit leitend war, nämlich dass politische Gegner mit allen Mitteln bekämpft werden müssen und bei allen Mitteln kann auch Mordanschlag durchaus ein gegebenes Mittel sein. Das war in der Sowjetunion so und das ist in der Zeit nachher in Russland immer noch so. Es gibt ja eine ganze Serie von Mordanschlägen auf politische Gegner. Boris Nemtsov zum Beispiel, der ein enger Verbündeter von Nawalny war, dann auf Journalistinnen und Journalistinnen, Anna Politkovskaya 2006 ermordet und so weiter. Also das ist eine ganze Serie. Dieser Fall Nawalny ist kein Einzelfall und daraus, aus dieser Serie, aus diesem Charakter der Serie, leitet sich eigentlich meine Interpretation ab, dass es unmöglich geschehen sein kann, ohne das Wissen und wahrscheinlich sogar ohne den Auftrag aus dem Kreml.
Mutmaßlich verantwortlich für viele Taten des Geheimdienstes ist Präsident Putin. Er wird 1998 FSB-Chef, danach eben Ministerpräsident. Wenn wir zurückblicken auf diese Zeit, welche Folgen hat das für Russlands Geheimdienste? Werden sie gestärkt durch Putin?
Ja, Putin ist ja nicht nur selbst Geheimdienstoffizier im KGB gewesen und dadurch geprägt, sondern seine ganze Umgebung kommt ja im Grunde genommen aus dem KGB. Das ist, was ich eben sagte. Das KGB hat heute im russischen Staatsapparat eine viel stärkere Stellung, als das zur Sowjetzeit der Fall war. Auch im wirtschaftlichen Bereich sind viele ehemalige KGB-Leute an führender Stelle. Also das ist, man spricht von einem neuen Adel, ein neuer russischer Adel, der hier entstanden ist, der sozusagen sich aus dem KGB herleitet. Und man sollte die Rolle von Putin nicht übertreiben. Es ist, wie gesagt, nicht nur er, sondern es ist ein ganzes Umfeld, eine ganze Elite dieser russischen Föderation, die in dieser Ausrichtung denkt und nach diesen Vorstellungen handelt.
Nun haben wir diese brutale Gewalt, die wir öfter sehen, eben bei verschiedenen Anschlägen im In- und Ausland. Wie lässt sich damit umgehen als Bürger in Russland oder auch als westliche Regierung, wenn man bisher ja zumindest erscheint, dass mir oft sehr machtlos ist dagegen?
Ja, diese Mordanschläge auf politische Gegner, Journalisten und so weiter und jetzt hier Nawalny das neueste Beispiel, haben natürlich hauptsächlich die Funktion der Einschüchterung. Es ist ja ein öffentliches Handeln. Es ist ein öffentliches Handeln, es ist eine öffentliche Inszenierung praktisch, die dazu dient, nach innen zu signalisieren, politische Opposition wird sehr hart bestraft und hat keine Chance, sich durchzusetzen, und nach außen zu signalisieren, die Kremlführung hat alles unter Kontrolle. Es gibt überhaupt keine Chance, dass man durch westliche Einflussnahmen sozusagen das politische Regime in Russland ändern kann. Und dieses Theaterstück, diese politische Inszenierung findet eben auch statt aktuell in Belarus oder und im Zusammenhang mit Belarus. Und das ist, glaube ich, der wichtigste internationale Kontext. Putin will eben verhindern, dass in Belarus das Regime kollabiert und dass dann sozusagen kaskadenartige Einflüsse sich auf Russland ausbreiten können.
Aber wie war der Zusammenhang jetzt mit Nawalny?
Ja, Nawalny ist ja ein politischer Gegner, der Wahlkampf gemacht hat mit dem Thema nicht nur der Korruption der politischen Führung, das ist sein langjähriges Thema, sondern der eben auch die Situation in Belarus aufgegriffen hat und gesagt hat, die Proteste von Belarus, das muss uns ein Vorbild sein, so müssen wir das auch machen, das muss also übertragen werden auf Russland. Und das ist natürlich das, wovor Putin am meisten Angst hat und was er mit allen Mitteln verhindern will.
Sagt Wolfgang Krieger, Historiker von der Universität Marburg. Vielen Dank.
Gerne.
Soweit die vierte Sicht auf Russlands Geheimdienste. Das war heute unser Thema. Ich bin André Zanto. Danke, dass Sie dabei waren. Und hier im Weltzeit-Podcast geht es in dieser Woche unter anderem noch nach Moria, in das abgebrannte Camp auf der griechischen Insel Lesbos. Wir wollen hören, wie es nun weitergehen soll mit den Menschen dort.